Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Und das passt genau zum Thema. Überwinde deine Ohnmachtsgefühle. Wir haben einen großen Gott und wir möchten unseren Problemen, unseren Schwierigkeiten und Anfechtungen einfach sagen, ich habe einen großen, starken, mächtigen Gott. Er hat alles unter Kontrolle. Halleluja. Mein Thema ist heute also, überwinde deine Ohnmachtsgefühle. Und morgen habe ich auch ein gutes Thema, berühre Jesus. Ich werde über die blutflüssige Frau sprechen, was ihr Problem war. Ganz besonders, dass sie einfach am Ende war, fertig war und nicht mehr weiterkam. Da kam sie zu Jesus und berührte Jesus. Und eine Berührung von Jesus macht uns gesund, macht uns stark, macht uns glücklich, macht uns erfolgreich, macht uns zu geistlichen Menschen. Und am Sonntag habe ich das Thema, der Glaube gibt nicht auf. Der Glaube kennt drei Worte, es geht weiter, es geht weiter. Wenn wir an Gott glauben, es geht immer weiter. Deshalb überwinde deine Ohnmachtsgefühle. Wir denken darüber nach, was schwächt uns, was schneidet uns von der Energiezufuhr ab, was macht uns arm, was verwirrt uns, was verunsichert uns. Und oft habe ich erlebt, dass Wahn die Menschen übernimmt, wenn sie Gott absagen, wenn sie Gott den Rücken kehren und so weiter. Denn alles passiert innen drin. Das ist mein Thema hier, die ganze Zeit jetzt im Monat Oktober. Ich spreche über das innere Befinden eines Menschen. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. So, wenn es deiner Seele blendend geht, lebst du blendend, bist glücklich, bist erfolgreich, bist gesegnet. Geht es aber deiner Seele schlecht, dann wirst du verunsichert, da wirst du wirre, da blickst nicht mehr durch. So, was hat deine Seele für Speise, womit ernährst du sie? Ernährst du sie nur mit den Massenmedien oder was heutzutage im Fernsehen geboten wird? Oder du fütterst deine Seele mit dem Wort Gottes? Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, lebt auch nicht von Beschäftigungen oder Belustigungen, Berauschung oder Begeisterung. Der Mensch lebt vom Brot, das aus dem Wort Gottes kommt oder vom Brot des Lebens, was durch den Mund Gottes geht. Ein Stück oder eine andere Überschrift würde ich heute nehmen, lass dein Leben nicht zum Grab werden. Ich werde heute den Mann betrachten, den Besessenen in Gardara, Markus Kapitel 1, Markus Kapitel 5 von Vers 1 bis 20, da werde ich nur streifen, diese Texte. Lass dein Leben nicht zum Grab werden. Weißt du, es gibt wandelnde Tote, die leben zwar, aber die vegetieren nur. So, Jesus fährt hier rüber auf der anderen Seite von See Genezareth. Und dort wohnen Nichtjuden, viele Nichtjuden. Und die hüten Schweine. Und ich werde hier über die, Entschuldigung, wenn ich das Wort Schweinerei verwende, aber ich werde Schweinerei verwenden. Und Sauerei. Und dieser Mann war ein Sauhirte. Und das werde ich zeigen, was die Probleme der Menschen sind. Sie beschäftigen sich so viel mit Schweinerei. Der Mann hat 2000 Schweine gehabt. Das war er war ein Boss von einer großen Herde, fast gar nicht vorstellbar. So viel Schweine kann ein Mensch hier hüten. Wahrscheinlich hat er auch noch andere Mitarbeiter gehabt, die da mit aufgepasst haben. So, eine riesige Sauerei. Markus Kapitel 5 von Vers 1 bis 20. Lass dein Leben nicht zum Grab werden. Und dieser Mann hier, dieser Sauhirte, war von Dämonen besessen, von unreinen Geistern getrieben, obwohl er im gelobten Land war. Er hauste in Gräbern, heißt es. Er hauste in Gräbern. Und er war so gewalttätig, dass keiner ihm beikommen konnte. Mit eisernen Ketten hat man ihn gebunden, wie auch immer wieder. Wie auch sonst. Und die Leute trauten sich nicht vorbeizugehen. Denn er war so gehässig. Ich verstehe nicht warum, aber ich werde es nachher versuchen zu erklären, warum das so gekommen sein könnte. Der Mann ist also von Dämonen besessen. Dämonen bringen Wahnvorstellungen und ich werde hier ein paar heilige Kühe schlachten, wo Christen sich manchmal reinlassen mit Dingen und mit Gedanken, mit Gefühlsduseleien und dann haben sie Wahnvorstellungen, Liebeswahn, Größenwahn, Eifersuchtswahn, Verfolgungswahn, hinter mir ist irgendjemand, verfolgt mich, beobachtet mich, spioniert mich. Viele Leute, vor allem Christen, haben Verfolgungswahn. Jemand hat einen Schlüssel und kommt in mein Haus und ich habe Angst, allein zu Hause zu bleiben. Ich kenne hier jemanden in Berlin, die lassen Licht brennen die ganze Nacht über, weil sie Angst haben. Da könnte jemand reinkommen, dann lassen sie nur vorsichtshalber Musik laufen, Radio laufen, sodass noch immer was los ist. Andere haben körperbezogene Wahnvorstellungen. Und die meisten Wahnvorstellungen, und ich kann dir sagen, sind nur übertriebene Ängste. Übertriebene Ängste. Ängste belasten die Menschen. Wahnvorstellungen sind falsche Überzeugungen. Gedankliche Wahnvorstellungen belasten unsere Lebensfreude und die ganze zwischenmenschliche Beziehung. Der Mensch stellt sich was vor, die mögen mich nicht, die lieben mich nicht, die verstehen mich nicht. Unsere ganze Leistungsgesellschaft ist so getrimmt. Die Menschen haben Stress, sind überfordert. Und diese Symptome der Überforderung, der Stresssymptome, ist einfach, dass sie Ohnmachtsgefühle haben. Ich schaff's nicht, ich komme nicht durch. Ich mache alles, ich strecke mich aus zum lieben Gott und der liebe Gott hört mich nicht. Was ist mit mir los? Vielleicht fragst du dich so. Du fühlst dich wie gelähmt und in deinem Kopf, da denkst du, ich habe nur noch Watte. Also komm zu keinem vernünftigen Gedanken. Dir ist alles zu viel, alles zu schwer. Du siehst keine Lösung. Und der Teufel kommt noch und sagt, das geschieht dir recht. Du vertraust zu wenig dem Herrn. Du betest zu wenig, du glaubst zu wenig und so weiter. Und er versucht dich noch schlecht zu machen, dich zu verdammen. Auch als Christ wirst du belastet vom Feind. Das ist eine große Frage zuerst einmal, bevor ich in das Thema hineingehe und das Thema beschäftige, diese ganzen Wahnvorstellungen, diese ganzen Ohnmachtsgefühle. Kann ein Christ Dämonen haben? Kann er besessen werden? Kann er besetzt werden? Und ich sage, ja, er kann besetzt werden, denn wir haben zwei Geister in unserer Brust, Gottes Geist und den unreinen Geist, den Teufel. Zwei Mächte. Und ich muss mich entscheiden, welche Macht ich füttere, welchen Geist ich füttere, womit ich mich beschäftige und so weiter. Ein Christ kann wohl besessen sein. Denn Jesus sagt zum Petrus, denn Petrus sagt zuerst einmal, als der Herr Jesus sagt, ich werde sterben, ich werde gekreuzigt werden und ich muss gekreuzigt werden, dann sagt Petrus, Herr, das widerfahre dir nicht. Und was macht Petrus? Vor ein paar Minuten hat er noch gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dass der Heilige Geist ihm das alles offenbart hat. Und jetzt sagt der Herr, ein paar Minuten später, Satan hinter mir, der hat den Teufel gehabt. Der Teufel hat ihn geritten. Also der Teufel kann uns reiten, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht wachen. Und wir sollen deshalb wachen und beten, damit wir nicht in Anfechtung fallen. Christen können okkult belastet werden. Und die werden, vor allem wenn sie sich mit Okkultismus beschäftigen, mit Dämonen beschäftigen, mit Esoterik beschäftigen oder mit Geistheilern oder mit dem fremden Feuer, die denken, das ist der Heilige Geist. Und das war nicht der Heilige Geist. Und vieles, was heute auf dem Markt, dem christlichen Markt angeboten wird, ist nicht Heiliger Geist. Und interessant ist, dieser Schweinebauer, das war ein Jude. Denn Jesus geht ja nicht zu den Heiden. Er sagt, ich bin nicht gesandt zu den Heiden, sondern nur zu den Juden. Und deshalb fährt extra rüber, über den See Genezareth zu diesem Juden, zu diesem Schweinebauer. Und eigentlich sollten die Juden nichts mit Schweinen zu tun haben. Das war für sie unreines Tier zur Müllbeseitigung. Und Jesus setzt hier ein Zeichen. Ich gehe zu diesem einzelnen Juden, der da draußen auf der anderen Seite vom See Genezareth ist und 2000 Schweine hütet. Und Jesus kommt und Satans Macht wird gebrochen. Und ich denke noch, der Fall hier mit der blutflüssigen Frau oder auch das ist ein Wunder gewesen. Morgen werde ich diesen Fall betrachten von der blutflüssigen Frau. Der Herr will uns erlösen. Und ganz besonders Frauen. Denn der Teufel hat auf die Frauen abgesehen. Und macht die Frauen fertig. Und diese Frau blutet schon 12 Jahre und keine Ärzte konnten helfen. Sie hatte innere Blutungen. Also, nicht nur, dass sie ihre Regel hat, nein, sie hat so viel Blut verloren. Sie muss ja wie ein Geist ausgesehen haben. Wenn du 12 Jahre Blut verlierst, und Jesus kommt zu dieser Frau und er sagt, und das ist auch eine Tochter Abrahams. Jesus kommt, um alles wieder herzustellen, in Ordnung zu bringen, zum neuen Leben zu bringen, alles wieder normal zu machen, ob viele das wollen oder nicht. Er bringt es in Ordnung, auf seine Art und Weise. Wie viele Leute damals, als Jesus rüberfuhr zu diesen Bauern, ist Jesus zu gefährlich geworden. Denn als der Mann geheilt wurde, kommen die Schweinebauern, die anderen Kollegen, bitte geh, Herr Jesus, weg, verschwinde aus unserer Gegend, sonst passiert noch viel mehr. Du räumst noch viel mehr auf. Die haben Angst gehabt, dass Jesus was aufräumt. So, wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Da fragen sich die Leute, was soll das noch werden? Wir haben Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Auch heute, wenn Gott in unserem Leben wirkt, da fragt man sich immer, was soll noch werden? Was wird aus mir, wenn ich Jesus konsequent, kompromisslos vertraue? So, wo kommen wir noch hin? wenn alle Menschen plötzlich ehrlich werden, wenn alle Menschen plötzlich liebevoll werden, wenn alle Menschen anfangen, den Willen Gottes zu tun, wenn alle Menschen den Herrn anbeten und ehren, preisen und fragen, Gott, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Deshalb, Jesu Auftreten war damals für die Leute gefährlich, denn er war geschäftsschädigend für die Bauern. 2000 Schweine werden den Abhang hinuntergejagt. Überleg einmal, was so ein Schwein kostet heute. Und dann rechne aus, wie viel 1000 Euro es wert ist, was da vernichtet worden ist. Und sie bitten Jesus wegzugehen. Sie wollen nicht die Wahrheit hören. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Das ist die Botschaft auch dieser Tage gewesen. Wir müssen die Wahrheit hören über uns selbst. Möchtest du hören, was Gott über dich denkt? Was denkt über dich? Überleg einmal, wenn du ehrlich mal in die Stille gehst, Augen zumachst und sagst, Herr, was denkst du über mich? Da kommst du erst mal, ja, ich bin perfekt, bin heilig, bin religiös, bin fromm. Aber dann sagt er, du, ich hab was wider dich. 7-mal in den Sendschreiben heißt es, ich hab was wider dich. Du tust sehr viel, bist religiös sehr aktiv, aber ich hab wider dich, dass du die erste Liebe verlässt. Oder, dass du die Isebel duldest, dass du irgendwas anders machst. Die Nikolaiten, also die menschlichen Werke, dass du die verherrlichst und so weiter. Ich habe was wider dich. Und die Frage ist, was hat Gott gegen mich, gegen dich? Denk drüber nach. Es würde uns gut tun. Wir möchten die Wahrheit erfahren, denn die Wahrheit ist es, was uns frei macht. Viele wundern über sich selbst. Warum bin ich so ohnmächtig? Warum bringe ich nichts zustande? Ich könnte Tag und Nacht schlafen. Und so weiter. Vieles mehr so die Trägheit, die geistliche Trägheit. Warum habe ich keine Freude? Warum bin ich nicht begeistert? Warum kann ich so vieles nicht verkraften? Warum bin ich so schnell fertig? Oder warum verliere ich meine Lust so schnell an dem und jenem? Nicht nur am Herrn, sondern auch überhaupt. Die Unlust. Und bei vielen sind die seelischen Schwankungen ein Problem. Und Jesus geht auf diese Menschen zu und sagt, ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Ich komme extra zu dir rübergefahren. Überleg einmal, der hat einen Sturm überlebt. Und die Jünger haben sich angestrengt, die verzagten fast am Leben. Aber sie sind zu dem rübergekommen, um dem Mann zu helfen. Viele lassen sich nicht helfen. Aber der hört zu. Der hört zu. Und Menschen, die auf Gott und auf Jesus hören, die werden klug. Denn wir haben einen mächtigen Gott. Gott kann uns helfen, haben wir gesungen, mit Weisheit, Kraft und Stärke. Und die Frage ist, wie hilft Gott mir? Wie wird er mir helfen, wenn er mir helfen will oder soll? Ich werde auf diese Themen kurz eingehen. Hör mir gut zu, bleib da, schalt nicht ab. So viele Menschen bleiben krank und bleiben dumm, weil sie nicht das tun, was Gott sagt. In deinem Herzen hier drin weißt du ganz genau, was du tun solltest. Tu es. Und ich denke nur an das erste große Wunder der Verwandlung. Da passiert ein Wunder. Was er euch sagt, das tut, liebe Leute, hat Maria gesagt. Und dann sagte, füll die Krüge mit Wasser. So was Verrücktes, das kann jedes Kind. Da muss man nicht studieren, da muss man nicht in die Bibelstunde gehen, da muss man nicht beten, füll die Krüge mit Wasser. 6 Krüge waren dort. Und dann, als die Krüge voll waren, gibt es dem Speisemeister zu kosten, so ein Glas Wasser weiterzureichen, das ist kein Problem. Aber dieser Mann hier, der ist jetzt überrascht. Jesus kommt extra zu mir rüber. Er besucht mich. Er will mir helfen. Und die Dämonen auf der anderen Seite, bevor er losfuhr, haben geschrien, Jesus von Nazareth, du Sohn Gottes, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Die haben schon was geahnt. Jetzt kommt was. Jetzt passiert was. Die Dämonen wissen, da passiert was. Und deshalb versuchen die Dämonen mit allen Mitteln Menschen abzuhalten vom Gottesdienst. Versuchen die Menschen schwach zu machen, damit sie ja nicht hören. Und die Dämonen sind es, die Menschen blind, lahm und taub machen. Das waren die Juden. Die Juden waren damals voll von Dämonen besessen. Denn die Dämonen verstopfen die Ohren, die Augen und den Mund, dass sie nicht sprechen können. Und die Dämonen lähmen die Menschen. Und hier, dieser Mann lebte in Gräbern. Er lebte. Er lebte, ja, als Bauer, als Großbauer hier mit 2000 Schweinen, aber er lebt auf dem Friedhof. Und so bleiben viele Menschen zerrissen, leiden weiter, siechen weiter, weil ihre Probleme nicht gelöst werden. Und Gott will unsere Probleme lösen. Und wenn wir unsere Probleme nicht lösen, wird es Zeit, wir werden verrückt und wahnsinnig, landen in der Psychiatrie unter Umständen. Natürlich, Jesus drängt sich niemand auf. Auch die Hölle ist ein Ort der Freiheit. Niemand wird in den Himmel gezwungen und niemand wird in die Hölle gezwungen. Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben in der Hölle oder auf ein Leben im Himmel oder in der Gegenwart Gottes. Für mich ist die Gegenwart Gottes das höchste der Gefühle. Wer da überwindet, der wird das alles ererben. Also ich möchte nicht nur in den Himmel kommen und dort Straßenfeger sein. Ich möchte schon ein gutes Plätzchen im Himmel haben. Deshalb ich setze alles dran in meinem Leben, dass ich das Ziel erreiche, für das ich bestimmt bin, für das ich berufen bin, für das ich erwählt worden bin. Und deshalb, ich habe für eine Vision von meinem Leben. Ich möchte nah, so nah wie möglich beim Heiland sein. Das ist meine Vision, bei Jesus. So, niemand konnte diesem Mann helfen, so wie in der Geschichte morgen bei der blutflüssigen Frau. Keine Ärzte, sie hat das ganze Geld, das ganze Vermögen den Ärzten ausgegeben. Keiner konnte ihm helfen. Hier kein Psychologe, kein Therapeut. Sie konnten den Mann nicht zähmen, der die eisernen Ketten zerrissen, so stark war er wie ein Bär. So lebt er als Besessener, ein Unleben, würde ich sagen, ein deformiertes Leben. Ein lebendiger Toter war er. Sein Dasein war zerstört durch irgendwas, was auch immer gewesen sein mag. Er war innerlich total verwüstet, denn so wie es einem innen drin aussieht, so sieht es auch draußen aus. Wenn einer innen drin ein Schwein ist, ist er auch äußerlich ein Schwein. Wenn er innerlich ein guter Mensch ist, wird er auch äußerlich ein guter Mensch sein. Wenn jemand innerlich ein anständiger Mensch ist, wird auch äußerlich ein anständiger Mensch sein, sich anständig kleiden, sich anständig benehmen, anständig sprechen. Also unser Inneres wird immer wieder ausgekehrt. Und das, was wir innen drin sind, sind wir auch draußen. Und dieser Mann muss innen drin total kaputt gewesen sein, radikal oder brutal. Er lebte draußen vor der Türe wie ein Aussätziger. Innerlich war er ein Aussätziger. Kommt mir nicht zu nah. Kommt mir nicht zu nah. Wie ein Gespenst. Wie eine Vogelscheuche. Er war innerlich ein Geplagter. Und das merkst du, wenn Menschen innerlich geplagt sind. Die können sich nicht ausdrücken. Die können keinen Gedanken fassen. Die können sich auf nichts konzentrieren. Die sind zu nichts fähig. Wenn sie innerlich, ja, geplagt sind von Dämonen. Und sie haben sich mit Dämonen eingelassen. Und du siehst, als Jesus fragt, wie viel seid ihr, ihr Teufel, dann sagen die Dämonen, wir sind eine Legion. Eigentlich, das waren über fast 6000. Eine Legion bestand aus 6000 Soldaten, römischen Soldaten. Wir sind eine Legion. Und diese Legion hauste in diesem Mann drin. Du musst vorstellen, was für ein Teufel er gewesen ist. Schrecklich. Ein von Dämonen getriebener. Und ich habe eines festgestellt, Menschen, die sich so langsam mit der Esoterik und Okkultismus und Spiritismus einlassen, die werden besessen, auch als Christen. Ich habe so viele Christen kennengelernt, hier ganz besonders in Berlin. Bill Smith kam und hat die Leute geheilt und andere kamen und so weiter. Sie haben gedient in der Gnade Gottes, aber dann haben die Leute nicht genug bekommen, dann haben sie Bücher gekauft über positives Denken von irgendwelchen anderen Schriftstellern, die gar nicht geistlich sind, denn die Bibel ist positiv, grundsätzlich, aber es gibt so viel Verrückte. Ohne Gott wird vieles gemacht und alles, was ohne Gott gemacht wird, ist Esoterik. Und so sind die Leute abgedriftet, viele, denn ich denke auch in Apostelgeschichte 19 in Ephesus, da sind Leute, Jünger des Johannes, die auf die Bußtaufe getauft worden sind, die haben Zauberbücher gehabt, das geht nicht mehr. Und erst als sie verbrannt hatten und aufgeräumt hatten, Apostelgeschichte 19, da fing der lebendige Gott zu wirken. Dann haben sie plötzlich Autorität und Kraft gehabt, da sogar Taschentücher von Paulus Zeichen und Wunder wirkten. Du siehst also, wenn wir unser Leben mit Gott in Ordnung bringen, fängt Gott an zu wirken. Aber das müssen wir selber tun. Der Heilige Geist und der Paulus hat nicht die Bücher verbrannt. Das mussten die Leute selber die Bücher verbrennen. Selber die Müllabfuhr bestellen. Und deshalb, ich komme auf einen Punkt. Wie löse ich meine Ohnmachtsprobleme? Ich muss etwas tun. Das macht nicht der Heilige Geist, so lieb wie er ist. Ich muss etwas tun. Das macht nicht Jesus. Weil viele Christen sind so fromm, das macht schon der Herr. Nein, der Herr macht gar nichts. Soll ich dir sagen, was der Herr macht? Er sagt mir, was ich machen soll. Er sagt mir, was ich machen soll. Ich muss es machen. Da wird nicht die Mutter Maria kommen und der Herr Jesus und mir nachhelfen oder der Heilige Geist. Ich muss es machen. Und deshalb hör, was die Maria sagt. Was er euch sagt, das tut. So, wie werden meine Probleme gelöst? Und wie sind die Probleme hier bei diesem Mann gelöst worden? Würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Und ich werde versuchen, es irgendwie auszuarbeiten. Dieser Mann hauste in Grabhöhlen. Sein einziger Wunsch war, zu sterben. Weißt, besessene Menschen haben immer einen Wunsch. Und das ist das Ende von diesen 7 Geistern, die dann in ein Menschenherz hereinkommen, dessen Herz nicht bewacht wird. Denn wir wissen, wir kennen ja die Geschichte, was der Heiland sagte, wenn das Haus gekehrt, gereinigt, geputzt wurde und da wohnt nicht der Besitzer drin, da kommt der Teufel, da kommen 7 andere Geister, die sind schlimmer, wie er selbst gewesen ist und ja, 7 verschiedene Geister, die sind schlimmer wie er. Und die werden das Haus stürmen. Und das passiert grundsätzlich bei Menschen, die nicht im Heiligen Geist wandeln, die bekehrt sind, die wiedergeboren sind, die getauft worden sind, aber die nicht im Herrn wandeln. Dann wird es mit den Menschen am Schluss, wenn sie nicht aufpassen, 7-mal schlimmer als vorher. Zuerst fängt es ganz leicht an, dann geht es um Wahrsagerei, da kommt dieser Wahrsagergeist, diese 7 verschiedene Geister. Und als letztes kommt der Selbstmordgeist, die Sehnsucht nach dem Tod. Oh, wenn ich nur sterben könnte, wenn ein U-Boot kommen würde, wenn der Boden sich auftun würde und mich verschlingen würde, so wie jetzt in Indonesien nach dem Erdbeben, da sind ganze Dörfer verschwunden. Das wäre doch was. So sehnen sich viele Menschen, dass sie einfach mal verschwinden, weg sind, sterben. Und das ist der Teufel. Der Teufel schickt den Menschen den Wunsch zum Sterben. Und der Mann hier, obwohl er großer Bauer war, vielleicht viel Geld hatte, aber sein Leben war ihm nicht lebenswert. Er hatte Wahnvorstellungen. Und ich sagte euch eines, Geschwister, der liebe Gott schickt keine Wahnvorstellungen. Der liebe Gott schickt keine Wahnvorstellungen. Aber Wahnvorstellungen kommen, wenn wir Gott verlassen. Und dann sagt die Bibel, dann sind wir dahingegeben, dann geraten wir in verschiedene Täuschungen und Enttäuschungen. Wenn wir die Wahrheit nicht annehmen, sagt die Heilige Schrift, dann bekommen wir kräftige Irrtümer. Und das sind Wahnvorstellungen. Das sind Wahnvorstellungen. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 11 und bis 12, da wird erwähnt, die falschen Illusionen, plötzlich aus irgendeinem Grund, bekommt man dann diese Inspiration, ich bin Gott, ich bin Jesus, ich bin der Heilige Geist. Als ich in Jerusalem mal war, da kommt einer mit der Harfe entgegen und sagt, ich bin David. Verstehst du? Und dann bilden sie uns was ein und dann reden diese Leute, als wenn der liebe Gott sprechen würde, obwohl er durch sie nicht spricht. Und aus diesem Grund sendet Gott kräftige Irrtümer. Er lässt sie Lügen glauben und er erlaubt es, dass sie untergehen und sich selbst vernichten. Wir kennen das aus Römer 1, dass sie sogar ihren Körper schänden, sich tätowieren und Borderline und all diese Dinge, was dann kommt, sich schnipseln und ritzen. Und wenn Menschen die Wahrheit nicht annehmen, die Gottes Wahrheit nicht annehmen, dann schlagen sie sich, dann quälen sie sich, kasteien sich, weil sie merken, ich muss was tun, ich muss leiden. Denn durch Überleiden und so weiter, das wissen sie, sie spüren, da komme ich Gott vielleicht näher. Sie möchten was von Gott empfangen, aber man empfängt von Gott nicht, indem man sich selber quält. Für uns hat einer gelitten, das ist Jesus Christus. Halleluja. Wer Gott einmal gekannt hat, hör mir gut zu, und ihn leugnet, aus welchem Grund auch immer, oder ihn ignoriert, ihn stehen lässt, mit ihm nichts mehr zu tun haben will, der ist zu keinem guten Werk mehr tüchtig, steht in der Heiligen Schrift. Und wir sollen zu guten, nützlichen Werken tüchtig sein. Titus Kapitel 1, Vers 16. Aber die ungläubigen Menschen, die Gott abgesagt haben, Gott den Rücken gekehrt haben, die sind zu gar nichts mehr nützlich. Sie sind wie Spreu, sagt die Bibel, die dann verweht werden von allen Winden. Römer 1, Vers 28. Sie sind dahingegeben. Und es ist schrecklich, wenn ein Mensch dahingegeben ist, wenn Gott zu einem nicht mehr spricht. Wenn Gott ihnen keinen Traum, keine Vision, keine Offenbarung mehr gibt. Wenn er beim Bibellesen alles langweilig findet und wenn er betet und er denkt, mein Gebet wird nicht erhört, dahingegeben. Da heißt es, weil sie nicht Gott geachtet haben, hat sie Gott dahingegeben, Römer 1. Sie machen nur verrückte Dinge. Sie treiben Unzucht, wenn ich so weiterlese hier. Sie sind voller Schlechtigkeit, sind voller Neid, eifersüchtig auf andere. Ja, der kann glauben und der erlebt das und ich, was ist mit mir? Und oder dann auch umgekehrt, ja, ich bin gar nicht so verkehrt eigentlich, verstehst du? Gerade die andere Seite. Und alles, was sie machen alles verkehrt. Sie degenerieren sich ständig, sie zerstören sich dann ständig und dann versuchen sie durch leibliche Übung irgendwie Fitness oder sich selbst weiterentwickeln. Diese verrückten Menschen aus Römer 1 lernen immer mehr und sie lernen nie mehr aus. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 7. Sie lernen und da merkst du plötzlich, die gehen da in die Bibelstunde, die gehen in Sonderveranstaltungen, die gehen auf Konferenzen, die besuchen sämtliche Seminare und studieren Theologie, Philosophie und Psychologie und die lernen nie mehr aus. Dabei glauben sie, sie würden sich geistlich größer entwickeln oder höher entwickeln. Wir entwickeln uns weiter nur durch die Gnade des Heiligen Geistes, wenn Gott an unseren Herzen arbeitet, wenn der Heilige Geist zu uns spricht. Nicht nur Logos, sondern Rhema-Worte. So, viele Menschen sind nur Verstandesmenschen. Sie kommen über sich selbst nicht hinaus. Sie sind Puten und bleiben Puten, also Hühner. Weißt du, sie sind voller Minderwertigkeitskomplexe wie dieser Schweinebauer. Ja, weißt du, zu Hause hält er nicht mehr aus. Er haust in Gräbern. Er hat kein richtiges Zuhause mehr. Denk drüber nach. Sein Leben, wie sein Leben aussieht. Er ist irgendwo weggelaufen. Seine Familie wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und bei einem Schweinebauer, der 2000 Schweine hat, der Mann stinkt. Also wenn du im Schweinestall gearbeitet hast, kannst dich duschen, kannst dich waschen, kannst dich vorher vermühen, du stinkst immer noch. Und die Familie sagte, Papa, du stinkst. Verstehst du, wenn du das sowas hörst, du stinkst. Und mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Alle Leute setzen sich von dir weg. Geist der Ablehnung, das werde ich morgen behandeln. Von daher kommt die Ohnmachtsgefühle. Mit dir wollen die Leute nichts mehr zu tun haben. Du stinkst, Papa. Seine innere Stimme war sein alter Ego. Er war ein totaler Dickkopf. Das war er auch. Und gut, wenn ich mir nicht wollt, dann gehe ich. Müsst mich ja nicht lieb haben. Ich kann auch auf meine eigenen Füße stehen. Ich kann mein Geld so verdienen. Und dann verdient er sein Geld mit Schweinezucht. Er hat seine Existenz aufgegeben und er ließ sich dort in den Gräbern auf dem Friedhof richtig wohlfühlen. Das ist mein Zuhause. Der Friedhof. Was ist dein Zuhause? Was ist dein Zuhause? Er war ein Untoter. Man versorgte ihn auch. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau oder die Familie ihm immer wieder Essen brachte, damit er überlebt. Denn sie haben schon Kontakt mit zu Hause gehabt. Denn er musste von irgendetwas leben. So, ein lebendiger Toter. Du lebst, aber du lebst gar nicht wirklich. Lasst uns darüber nachdenken, diese Geschichte hier. Die hat eine ganz hochaktuelle Botschaft für unsere Gesellschaft. Und weißt du, man wollte mit ihm nichts zu tun haben. Und er auch nichts mit Leuten. Er hat sich isoliert, sich abgekapselt. Er wollte nichts mit ihnen haben und die wollten mit ihm nichts haben, weil er stinkt. Und sie konnten mit ihm auch nichts anfangen. Er hat nur dieses Gegrunze der Schweine, keine andere Musik mehr. Das war so sein Alltag, Routine. Und es gab für ihn keine Befreiung, keine Behandlung, kein Therapeut, keine Therapie, nichts konnte ihm helfen, alles war zwecklos. Und das ist ein Zeichen von Besessenheit. Für mich, ich habe eine Faustregel in der Seelsorge, wenn Medizin nicht hilft und Gebet nicht hilft und der Therapie nicht hilft, dann ist es eine okkulte Belastung da. Und da muss man dran arbeiten. Wenn man will, wenn man frei werden möchte. So, Gott benutzt zuerst mal die natürlichen Mittel. Also Medikamente, Teechen, Süppchen und was sonst noch alles so gibt. Und dann benutzt er auch Therapie. Therapie heißt Heilung durch die Anbetung Gottes. Aber die meisten Therapien sind keine Heilung durch Anbetung Gottes. Das sind auch Chemo oder Medikamente oder Bestrahlung. Aber wenn du anfängst, Gott anzubeten, deine DNA kommuniziert mit dir. Und Gott spricht mit dir. Und da passiert was. Du berührst nämlich den Himmel. So wie diese Frau, diese blutflüssige Frau. Einige dieser Geschichten passen zusammen, weil sie sind in einem Paket drin, werden uns überliefert. Die Frau berührte Jesus Arm und sie wurde gesund. Ihre DNA wurde wiederhergestellt. Aber dieser Mann haust in den Höhlen. Das war seine einzige Zufluchtsstätte. Hier leidet der Mensch an sich selbst. Und wie viele Menschen leiden an sich selbst? Sie wissen, ich brauche Hilfe. Aber sie lassen niemanden an sich ran. Und ich kenne Leute, denen fallen die Zähne aus, aber die gehen nicht zum Zahnarzt. Obwohl die Krankenkasse bezahlen würde. Nur als Beispiel. Es sind bedrohte Kreaturen. Weißt du, sie sehen jeden Menschen eine Bedrohung. Jeder, der ihnen irgendwie helfen möchte, mit einem guten Rat oder Tat. Und vor ihnen verstecken sie, gehen sie gleich in Deckung womöglich. Und ich weiß, viele würden in unsere Gottesdienste kommen oder überhaupt in den Gottesdienst gehen, wenn sie Jesus an einen Platz setzen würden in ihrem Leben. Herr, nur du kannst mir helfen. Gott, wenn ich dich nur habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Aber die Leute, die suchen dann alle möglichen Doktorchen, Geistheiler. Und ich, weißt du, ich erlebe das immer wieder, wenn die waren bei mir im Gottesdienst und haben für Heilung gebeten und dann rennen sie zu Geistheilern, irgendwo bis nach in die Ukraine oder nach Holland. Und dann ruft mich eine Frau noch so frech an und sagt, Pastor, da gibt's einen Geistheiler in Holland, kannst du mir ausfindig machen, du hast einen Computer. Verstehst du, ich soll noch für diese dumme Gans noch die Adresse suchen von einem Geistheiler. Ja, so sind die Leute. Ja, der Bill hat mit mir gebetet, das hat nur 3 Wochen angehalten. Und ich kann dir sagen, warum es 3 Wochen angehalten hat. Das ist schon viel zu lang, dass es angehalten hat. Weißt du, wenn wir nicht unsere Seele füttern mit Gesundheit, mit Gottes Wort, mit göttlicher Liebe, mit Gemeinschaft der Heiligen, dann werden wir krepieren. Dann werden wir eingehen, werden wir vertrocknen, verwelken. Gott gibt uns und Gott sagt, ich kann. Ich kann Feuer vom Himmel schenken, aber jetzt müsst ihr weitermachen. Und wir müssen weitermachen. Die Sache Gottes geht weiter mit unserem Leben. So, man konnte also an ihm nicht mal richtig vorbeigehen. So war dieser Besessene. Und gerade zu diesem Typen kommt der Herr Jesus und erlöst ihn aus seinem Teufelskreis, der dort unentrinnbar eingeschlossen war. Tag ein, Tag aus, zu diesem Typen kommt Jesus. Halleluja. Und gerade das sind die Menschen, die Jesus sucht. Die Kaputten, die am Ende sind. Für die niemand einen Pfifferling mehr geben würde, würde ich sagen. Zu denen kommt Jesus. Zu den Männern, Frauen auf der Gosse. Und gerade die sucht er auf. Dieser Mann lebte nur von seiner Schweinerei. Verkaufte wieder mal eine Sau, hatte wieder mal was zu essen gehabt. Doch die Menschen suchen mehr als nur Überleben, so dass man sich am Leben halten kann. Und für ihn waren alle seine Freunde, seine Feinde, seine Gegner. Die wollen nur ihn in Ketten legen. Weißt du, sobald jemand kam, du, ich möchte dir helfen. Ich möchte dich zum Kaffee einladen. Stell mal vor, aber nein, ich will nicht. Denn unser Wille entscheidet über unser Glück oder Unglück. Ob ich will oder nicht, nicht, ob ich kann. Das ist uninteressant. Sondern will ich gesund werden? Jesus hat die Leute gefragt, was willst du von mir? Was willst du? Dass ich gesund werde oder dies und jenes? So, dieser Mann hat sich im Laufe der Jahre, ich weiß nicht wie lange er dort war, zu einem Außenseiter sich entwickelt. Er konnte nicht mehr resozialisiert werden. Niemand konnte sich um ihn mehr richtig kümmern. So viel man es wollte, er war unrettbar, er war sein eigener Kerkermeister. Er hat sich zugemacht die Tür und kommt nicht mehr raus. Sein ganzer Freiheitsdrang damals, so Aussteiger, Alternativleben, das hat ihn zu Wildheit und Verrücktheit geführt, hat dann umgeschlagen in, was weiß ich, in dieser inneren Gefangenschaft, dass er belastet da war. Dann, ich kann mir vorstellen, dass sein Bart wuchs, seine Haare wuchsen, bei den Schweinen, bei 2000 Schweinen, wolltest du duschen, waschen und so weiter. Seine ganze Energie bedrohte seine Umwelt, seine ganze Energie. Und es war dämonisch, das war bösartig. Besessene schlagen immer sich selbst. Sie verstümmeln sich selbst. Sie zerfleischen sich selbst. Das sind Besessene. Wenn die nur mal kapieren würden, diese Borderline-Störungen, was man heutzutage Land auf Land ab erlebt. Weißt du, viele Menschen sind voller Aggression, voller Spannungen und sie haben keinen Blitzableiter. Und du brauchst einen Blitzableiter, wo du dein Herz ausschütten kannst. Borderline-Leute wollen durch Verstümmelung auf sich aufmerksam machen, sich selber strafen oder züchtigen, was auch immer ist. Durch Selbstverstümmelung will man was verhindern. Und das passiert in Altägypten, da wird es überliefert, bei den Pharaonen. In Altägypten haben sich die Leute ein Auge ausgestochen oder sich den Arm abgehackt, damit sie nicht zum Militärdienst müssen. Aber die Ägypter waren schlau. Die haben so trainiert, dass sie mit einem Auge kämpfen können und mit einem Arm kämpfen können. Und es wurde dann viel schlimmer. Man kann seine Lage verschlimmern, wenn man sich selbst verstümmelt. Und deshalb, Jesus bezieht auch seine Rede. Weißt du, wenn dich dein Auge ärgert oder dein Arm ärgert, dann haus ab oder reiß aus. Das war in der alten Welt da, damit die mich nicht nehmen, damit wir mich brauchen, ich bin behindert. Manche Superfromme lassen sich kastrieren, um der Versuchung zu widerstehen. Und jede Selbstverstümmelung ist vom Teufel. Gott hat unseren Körper schön gemacht. Alles perfekt. Da ist alles dran. Sogar der Blinddarm hat noch eine Funktion. Obwohl wir jetzt nicht mehr genau wissen, wozu der Blinddarm noch da ist. Du kannst durch deine Selbstverstümmelung nicht einen Schalter im Gehirn umlegen. Jetzt denke ich positiv. Oder sauber und rein. Dazu brauchst du den Geist. Deshalb sagt die Bibel auch, ich will euch einen neuen Geist geben und ein neues Herz geben. Dieser Tertullian hat sich kastrieren lassen, ein Kirchenvater hat sich kastrieren lassen, damit er keine sexuellen Anwandlungen, keine sexuellen Gefühle mehr hat, damit er frei von Sex ist, denn er hat geglaubt, der Teufel hat Sex geschaffen. Aber hat gemerkt, als er sich kastriert hat, dass er sich kastrieren ließ, dass das nicht funktioniert. Diese sexuellen Gedanken sind noch stärker in seinen Kopf gekommen. Nur nebenbei. Jesus hört das Schreien von diesem Mann in diesen Grabhöhlen hier, diesen Mann in Gadara. Er sieht seine Ängste und wovor er Angst hat. Und was war wohl die schlimmste Angst in seinem Leben? Jesus hat ihn gesehen und der Mann hat auch gehört, als sie rüberfuhren, was für ein Taifun, was für ein Sturm da war, wie sie am Leben verzweifelten und wie die Jünger alles dran setzten, um zu ihm zu kommen. Manchmal evangelisieren wir für nur einen einzigen Menschen, weil ein einziger Mensch bei Gott wichtiger ist als die ganze Welt. Eine Seele ist mehr wert bei Gott als die ganze Welt. So, der kommt extra zu mir rüber, dieser Herr Jesus Christus. Und Jesus kommt, um die Ohnmachtsgefühle bei den Menschen zu sprengen, die Hoffnungslosigkeit wegzunehmen und ihnen ein Ende zu machen. Und er kommt, diesen armen Menschen zu heilen. Hör, was die Dämonen schreien. Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Sie wussten, die Dämonen wissen ganz genau Bescheid. Sie werden in der Hölle gequält, wenn die Welt zu Ende ist. Und Golgatha ist noch nicht geschehen gewesen. Warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Und die Dämonen erleben eine Qual, wenn Jesus kommt. Denn der Mensch wird hier, jetzt und heute befreit. Und nicht erst in der Ewigkeit. Er erlebt jetzt das Wunder der Befreiung. Jesus öffnet jetzt dem Mann die Augen, dass er Jesus erkennt und sieht. Und nicht erst in der Ewigkeit. Und dem Teufel ist jede Bekehrung eine Qual. So wie dieser Bruder Groß, Erwin Groß in Stuttgart, als Bäckermeister, als er seine Bäckerei aufgab, dann schrieb er ganz groß, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und genau das ist, wir sollen dem Teufel die Rechnung verderben, durch unsere Bekehrung. Weißt du, wir müssen uns jetzt bekehren und der Teufel erlebt jetzt schon seine Qual. Heute wird er geschlagen. Er wird verprügelt. Er wird vertrieben. Menschen, die sich bekehren, die vertreiben den Teufel. Satan, dort ist die Tür. Und den schmeißt du zum Fenster raus. Ja, das musst du selber machen. Wir haben eine liebe Schwester mal bei uns in, am Leopoldplatz gehabt, in der großen Kirche. Amy hieß sie. Und irgendwann hat sie einen Anbetungsgottesdienst geleitet oder uns gelehrt. Und dann irgendwann packt sie ein paar Sachen und geht zur Tür raus und macht die Tür auf und sagt, Satan, raus mit dir. Raus aus der Kirche. Hier hast du nichts zu suchen. Und das solltest du auch manchmal in deiner Wohnung den Teufel rausschmeißen. Und du musst wissen, wo der Teufel sitzt. Und was der Teufel bei dir liegen gelassen hat. Weißt du, Tolstoi erzählt eine kleine Geschichte. Er hat immer mit dem Teufel was zu tun, seine Geschichten. Und da erzählt er, da hat der Bauer den Teufel aus seinem Haus rausgeschmissen. Nimm dein Zeug und hau ab. Und er hat sein Zeug mitgenommen und ist abgehauen. In einem Jahr kommt er wieder. Und dann sagt der Bauer zum Teufel, Teufel, was willst du von mir? Ja, ich habe unter der Couch einen Handschuh vergessen. Ich komme, meinen Handschuh abzuholen. Verstehst du? Der Teufel lässt immer gerne was liegen in unserem Leben. So Kleinigkeiten. Und dann kommt er, immer wieder versucht er, in unser Leben hineinzukommen. Deshalb, wenn du erlöst bist, sollst du ganz erlöst werden und den Teufel so richtig rausputzen. Den ganzen alten Sauerteig aus dem alten Leben rausschmeißen. Wenn Jesus heute in dein Leben kommt und die Herrschaft übernimmt wird, wird dem Teufel sein Handwerk gelegt. Weißt du, wir können heute schon den Teufel blockieren und ihn in Schranken weisen. Satan, hierher, bis hierher und nicht weiter. Ich beschäftige mich mit dir nicht. Und wenn du mit mir reden willst, ich sag dir, was deine Zukunft ist. Ich sag dir. Und so weiter. Und deine Zukunft ist die Hölle, das Verderben, das ewige Feuer. Und wir sollten auch bewusst sein und den Teufel wirklich dorthin schicken. Wenn viele Menschen, wenn sie frei werden, die sagen, Satan, weg von mir. Aber der sollte in der Hölle verdonnert werden. Und die Dämonen wissen, was mit ihnen passiert, wenn man sich Jesus unterordnet. Und wenn man singt, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen. Auch die Zunge vom Satan muss bekennen, er ist Herr. Kannst du das vorstellen? Er ist Herr. Du, das ist sein Schicksal, seine Bestimmung. Der Mann, diesen Menschen konnte niemand therapieren. Weißt du, er hat extreme Gefühlsschwankungen, mal himmelhoch jauchzt und dann wieder zu Tode betrübt. Das kann ich mir vorstellen. Er hauste in den Gräbern. Weißt du, der geringste Anlass gleich zu Wut und Zorn, gleich gegen sich selbst und dann kruft es, verstehst du, und schlägt sich und verprügelt sich selber. Das sind viele Christen. Ich kenne so viele Leute, auch in den charismatischen Kreisen, die denken, sich selbst züchtigen. Ja, weiß Gott, züchtige dich schon. Da musst du dich selber nicht züchtigen. Gott verändert Menschen. Wenn du wirklich ehrlich bist und Gott zulässt, dich zu verändern. Viele Menschen haben keine Gefühlskontrolle mehr. Nicht nur Gedankenkontrolle. Und ich betone hier Gefühlskontrolle. Weißt du, dass du still bleibst? Dass du nicht aus dem Häuschen gehst? Und meistens hochbegabte Menschen, die haben die größten seelischen Nöte, mit sich selbst klarzukommen. Diesen Menschen geht es eigentlich nie gut. Sie verstehen sich selbst nicht. Was ist mit mir los? Ohnmacht. Ich schaff's nicht. Ich bemühe mich. Dann werden sie depressiv. Und dann nehmen sie sich das Leben noch dazu. Eigentlich solltest du anfangen, wenn du Kind Gottes wirst, es richtig zu leben. Herr, in deine Hände lege ich mein Leben. In deine Hände befehle ich meinen Geist. In deine Hände lege ich meine Seele. Und der Herr will ihm zeigen, wie das funktioniert. Der Herr Jesus kommt zu ihm rüber und dieser Mann sitzt ganz still und anständig. Es ist erstaunlich, lies mal diese Geschichte im Markus-Evangelium. Der sitzt ganz brav, angezogen sogar. Der ist auf Splitternacht gelaufen. Und dieser Mensch hat sich selbst plötzlich beherrscht. Seine Gefühle, seinen Sex hat er beherrscht. Und viele Christen können ihr Sex nicht beherrschen. Und Gott hat uns den Befehl gegeben. Und du herrsche über die Erde. Du herrsche über die Situation. Jesus bringt den Mann zu seelischer Heilung und seelischer Genesung, indem er zeigt, wie er selbst diese Dämonen austreiben kann. Nicht Jesus. Jetzt hör mir bitte zu. Weißt du, bei uns ist ja, die Dämonen sind in die Schweine gefahren. Glaub mir doch diesen Schwindel nicht. Die sind nicht in die Schweine gefahren. In keinem einzigen Schwein. denn dies ist nur eine falsche Übersetzung. Eigentlich heißt es richtig, der Mann saß. Jesus hat ihn so vernünftig gemacht. Und was soll ich jetzt mit den Schweinen machen? Ist ein Verbrechen als Jude, Schweine zu züchten und andere noch zur Sünde zu verführen? Was soll ich mit denen machen? Herr, wenn du mir erlaubst, ich will die Schweine in den Abgrund runterjagen. Es waren seine Schweine. Es waren nicht die Schweine von Jesus. Es waren seine Schweine. Denn Jesus tötet keine Tiere. Überleg einmal, du musst nachdenken, denn es wäre ein Verbrechen, dass Jesus dem Teufel erlaubt, die Schweine umzubringen. Hier, diese Dämonen sind ausgefahren und sagt, Leute, Schweine, ab. Und macht weiter. Ich töte euch nicht. Jagt sie den Abhang hinunter. Es waren seine Schweine. Weißt du, hier, Jesus zeigt ihm, so wirst du los, Dämonen. Schmeiß den Fernseher raus, schmeiß das raus und das raus, was dich belastet, was dich gefangen nimmt, was dich versklavt. Und du wirst merken, plötzlich wirst du erlöst. Schmeiß deine ganzen Bierflaschen, Weinflaschen und was weiß ich, welche Schnapsflaschen noch raus. Und dann wirst du frei werden. Deine ganzen Drogen, deine Tabletten oder deine Zigaretten, was auch immer ist, schmeiß sie raus. Wir müssen die Brücken abbrechen. Das macht nicht der liebe Gott. Das will ich ganz klar sagen. Auch wenn du mich nicht verstehst und nicht verstehen willst, aber du hast dich mit den Dämonen eingelassen und du musst die Dämonen auch verjagen. Du bist nämlich der Mann und die Frau. Du bist es, womit die Sünde brechen muss. Und das ist unser Auftrag hier, ihr Lieben. Nur er selbst kann sich davon befreien. Und Jesus zeigt ihm nur den Weg. Das darfst du. Das sind deine Tiere. Du darfst mit deinen Viechern machen, was du willst. Kannst du schlachten, kannst Schnitzel machen, kannst Sülze machen, kannst alles machen. Es sind deine Tiere. Und Jesus zeigt ihm nur den Weg dorthin. Aber gehen muss der gute Mann selber. Tun muss er selbst. Und der Bauer plötzlich hatte grünes Licht vom Herrn. Ja, ich will mich von diesem ganzen Zeug trennen. Ich will ein sauberes Leben leben. Stell dir mal vor, ein Bordellbesitzer bekehrt sich. Der kann sein Geschäft nicht mehr weitermachen. Der muss seinen Laden zumachen. Und wir haben hier in unserer Gemeinde Esoteriker gehabt, die aus der Esoterik kamen, die haben containerweise Bücher und Schundliteratur weggefahren. Ja, die haben das getan, obwohl das viel Geld war, diese ganzen gesalbten Steine und was weiß ich, die ganzen Ölchen und Döschen und was weiß ich, Püderchen. Die ganze religiöse Spinnerei, das hilft uns. Weißt du, die Leute glauben, wenn ich was einnehme, das hilft mir. In meiner Bibel heißt es, das, was zum Mund reingeht, verunreinigt den Menschen nicht, sondern was aus dem Mund rauskommt. Denk drüber nach. Nicht, was du isst. Also du versündigst dich nicht, wenn du jetzt Schnitzel isst oder ein Krokodilfleisch oder was weiß ich was, Kängurufleisch, was es heute alles auf dem Markt gibt. Du versündigst dich nicht. Nein. Aber was du schwätzt, was du redest, wenn du über andere quatscht, das verunreinigt dich. Und das sind die Dämonen, die dann aus dem Herzen kommen. Und der Bauer lernt hier etwas, etwas ganz Gewaltiges, was wir Christen lernen sollten. Wie werde ich Dämonen los? Er macht es selbst. Er macht es selbst. Erlösung, Heilung, Befreiung passiert in unserem Gehirn und nicht woanders. Deine ganzen Versuchungen, deine ganzen Anfechtungen passieren in deinem Kopf, weil du dich mit Gedanken abgibst, du fängst an zu sinnieren und meditieren und nachzudenken. Dein Gehirn muss deine dummen Gefühle rausschmeißen, entrümpeln, deine Gedanken verarbeiten und sagen, ad acta, ich beschäftige mich mit diesen Dingen nicht, ich vergebe und ich vergesse und es ist vorbei. Und dann merkst du plötzlich, das ist vorbei. Du kannst den Schalter in deinem Kopf umlegen und mal die Sachen richtig ordnen. Jesus muss uns nur den Weg sagen. Herr, was soll ich tun? Und der Herr sagt, vergib. Und dann wird es dir auch vergeben. Versöhne dich. Und dann wird es in Ordnung, die ganze Geschichte. Er zeigt uns den Weg. Und das ist, was der Heiland tut. Er zeigt uns den Weg. Der Heilige Geist zeigt uns den Weg. Der Pastor in der Predigt zeigt uns den Weg. Das Wort Gottes zeigt uns den Weg. Gehen muss der Einzelne selbst. Wenn du Stuhlgang machen musst, dann musst du nicht warten, dass der Pastor kommt und mit dem Töpfchen und dir das abholt. Nein, du musst selbst auf die Toilette gehen. Sogar der Kaiser Sogar der Kaiser muss den Weg gehen. So, wir müssen, was uns beschäftigt, was uns innen drin beschäftigt, das müssen wir selber erledigen auf unsere Art und Weise. Und dann hör auf, mehr zu tun, als du solltest. Weißt du, manche Menschen, Christen vor allem, ganz besonders Pfingstler, Charismatiker, sie sind religiös überaktiv. Oh Gott, wenn ich mehr bete, wenn ich mehr singe, wenn ich mehr predige, wenn ich mehr auch missioniere, wenn ich mehr das und das mache. Nein. Weißt du, was der Herr sagt zu Paulus? Das war auch so ein Mehrchrist. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Verstehst? Und dreimal hat er schon gefleht. Hör auf deinen Körper, für deine Dummheiten den Körper zu bestrafen und sich zu schlagen. Eigentlich hätte dein Vater, deine Mutter dir dich ein bisschen versohlen sollen. Aber jetzt kannst du nichts mehr machen. Dein Körper ist dein Körper und dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Hör mir gut zu. Hör auf, deinen Körper zu züchtigen, Auge auszustechen, Hand abzuhacken. Und nur dem Pharao ganz schnell weglaufen und nicht in seinem Kriegsdienst eingezogen zu werden. Die Ägypter wissen, die holen dich so dann mit einem Arm, also einen einarmigen Banditen. Ja, die holen dich. Und die benutzen dich dann als Kanonenfutter. Ihre Selbstverstümmelung hat diesen armen Kerle dort in Ägypten gar nicht richtig viel genützt. Sie haben nur ihre Qual erhöht, diese ganzen Selbstsüchtigungen. Aber Jesus nimmt jetzt diesen Schweinebauer ernst und hilft ihm bei seiner Selbstfindung. Der sitzt zu Jesu Füßen, hört seine Predigt zu, anständig und normal, liest die Geschichte, was wieder umgewandelt ist. Jesus kommt und da sind die Dämonen noch nicht ausgefahren. Der sitzt ganz still und horcht zu und die Dämonen sind still. Wenn du Jesus zuhörst und dem Heiligen Geist zuhörst, der Predigt zuhörst, dann sind die Dämonen still. Es gibt dämonenfreie Zonen, das ist die Kirche, das ist die Gemeinde, in der Regel. Die trauen sich da nichts, was Sündiges zu tun. Nur draußen, auf der Straße, auf der Gosse. Also der Herr Jesus hilft ihm, sich selbst zu finden. Und er wird und fragt ihn, was soll ich jetzt tun, Herr? Was mache ich jetzt hier? Wie geht es jetzt weiter? Soll ich noch weiter Schweine züchten? Der Herr sagt, eigentlich, ich würde das nicht tun. Der Herr vergewaltigt uns auch nicht. Der Herr ist ein liebender Vater, ein liebender Gott und Gott vergewaltigt uns nicht. Aber er wird sagen, du bist doch ein Jude. Denk an deine Berufung, an deine Bestimmung, deine göttliche Bestimmung. Überwinde deine Ohnmachtsgefühle. Denk doch drüber nach, was schwächt dich immer. Wann bist du schwach? Müde, träge, überfordert, belastet. Wann? Und dann geh zurück. Was ist vor 5, 6 Stunden, vor 24 Stunden passiert. Und du wirst plötzlich merken, das ist das und das gewesen. Was hast du gedacht? Denk, nach welchen Gedanken kommen deine negativen Ohnmachtsgefühle oder negative Gefühle grundsätzlich? Du brauchst in deinem Leben, wenn du wirklich christlich, glücklich und gesegnet sein möchtest, eine Bewusstseinsveränderung. Dass du nachdenkst, wann bin ich glücklich? Wo bin ich glücklich? Im Sandkasten. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Weißt du, wenn du eine Offenbarung von Gott bekommst, dann liest die Bibel. Ah, der hat zu mir gesprochen. Aha, der Herr ist mein Hirte. Und mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück. Das ist eine Offenbarung Gottes. Weißt du, du liest, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Oh, das habe ich gar nicht gewusst, dass ich einen Doktor habe. Schon seit Ewigkeiten. Weißt du, du brauchst eine Offenbarung. Und da fahren diese Geister aus. Dir muss ein Licht aufgehen über dein Fehlverhalten oder diese ganze Fehlentwicklung. Und dann kann erst dir geholfen werden. Was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Frag dich selber. Frag nicht den Pastor. Frag nicht die Christen. Frag dich selbst. Herr, was habe ich falsch gemacht? Um deine Ohnmachtsgefühle zu überwinden, brauchst du jemanden, dem du vertrauen kannst. Aber du kannst den Menschen nicht vertrauen. Ich sage dir eins, alle Menschen sind Lügner. Das hat der Heiland schon gesagt. Und deshalb, ich sage dir nur eins, es gibt nur einen einzigen Mann, dem du vertrauen kannst, und das ist Jesus Christus. Weder deiner Frau noch deinem Mann fang Jesus zu vertrauen in deinem Leben. Dieser Schweinebauer sitzt da, vertraut Jesus und hört, was er ihm sagt. Und er ließ sich was sagen. Das ist das Schöne dabei. Mir gefällt dieser Mann, obwohl ihn niemand bändigen konnte, aber er hört auf das, was Jesus sagt. Jesus muss ihn imponiert haben, hat zu Jesus Vertrauen. Und als er hörte, wie Jesus zu ihm kam, dann hat er es angenommen, ja, wegen mir kommt Jesus hierher. Der Teufel wollte es verhindern, er wollte ihn gar nicht rüberkommen lassen. Er wollte gar nicht, dass er zu mir kommt und meinen Boden betritt und meinen Schweinestall betritt. Ich muss vorstellen, der Herr Jesus geht in diesen Schweinestall, denn der Mann war im Schweinestall. Er hat keine Angst gehabt. Der Herr Jesus hat keine Hemmungen, zu uns zu kommen, egal wo wir sind. Er holt uns dort ab, wo wir sind. Das ist das Schöne dabei. Und er wusste, Jesu Worte haben Macht, was ich tue, was er sagt. Ich tue es, wenn er mir erlaubt, die Schweine in den Abhang zu jagen, ich werde es mit voller Freude tun. Er wusste schon immer, als Jude, du, das ist nicht richtig, Schweine zu züchten. Er wusste das. Weißt du, er hat sein Gewissen vergewaltigt. Er hat über das, was er wusste, gelebt. Und in der Bibel heißt es, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Er wusste es. Er wusste es. Aber er stand nicht zu der Wahrheit. Weißt du, wir müssen von etwas leben. Ich muss meine Familie versorgen. Oder ich muss das und das. Und das, weißt du, auch wenn wir jetzt in diese Schweinerei haben hier, ich muss was tun, wenn ich damit aufhöre, wie geht's dann mit mir weiter? Aber er vertraut dem Herrn Jesus. Und wenn der mir das sagt, ich darf, und der Heiland sagt, ja, das darfst du, das, was du in deinem Herzen entscheidest, da bekommst du grünes Licht vom Herrn. Er darf auch die Schweine halten, wenn er will. Aber da wird er nicht mehr glücklich. Nach kurzer Zeit stinkt er wieder. Jesus hat ihn wieder ins Leben zurückgerufen, zurückgebracht. Und er hatte den Eindruck, das hat mir geholfen, diese Zeit, dass er sich für mich Zeit genommen hat, extra zu mir gekommen ist. Menschen konnten mir nicht helfen, aber der gute Hirte, der gute Heiland und die wahre Hilfe für einen Menschen kommt immer von Gott. Alles, was vorher und bisher in seinem Leben war, es waren nur Verzweiflungstaten. Nur Verzweiflungstaten. Aber als Jesus kam, haben die Spannungen nachgelassen. Die Ängste, die Unruhe wurde ihm genommen. Er wurde ganz zahm. Überlegt einmal, liest die Geschichte. Er saß ganz still zu Jesu Füßen. Seine chronische Erkrankung hat sich aufgelöst. Er hat aufgehört, seine Peiniger zu verdammen. Jetzt versuche ich das auszubauen. Was waren die Gründe zu verdammen? Die sind schuld, dass ich auf diese Spur gekommen bin. Dass ich so ein Schweinebauer geworden bin. Die sind schuld. Wir können immer die Schuld bei anderen schieben. Und wir verschieben sehr gerne die Schuld bei anderen. Der ist schuld und der ist schuld. Der Pastor ist schuld, die Gemeinde ist schuld. Die Leute sind schuld. Nur dich selber nicht. Verstehst? Du bist es. Größte Sünder. Paulus sagt, ich ehre der Sünde, wer wird mich erlösen? Du bist der größte Sünder. Er erkannte das Problem, das liegt ja bei ihm selbst. Er selbst muss dieses Problem lösen. Und niemand anders. Auch nicht der liebe Gott. Auch nicht der Teufel. Auch nicht der Heiler. Auch nicht der Befreier. Das muss ich selber lösen. Ich muss mit der Sünde brechen. Ich muss den Teufel in meinem Leben entmachten. Ich muss Schluss machen mit der ganzen Schweinerei und Ferkelei hier. Ich muss Schluss machen mit meinem sexuellen Fehlverhalten. Ich muss Schluss machen mit der Selbstbefriedigung. Ich muss Schluss machen mit der Selbstverstümmelung, Selbstvergewaltigung, dass ich mich übernehme und über meine Verhältnisse lebe, geistlich, auch natürlich finanziell auch. Oder Selbstentwürdigung. Weißt, ich muss selbst die Schweine runterjagen in den Abgrund. Mich von ihnen trennen. Da kriegen die anderen Schweinebauer Angst. Tut, wenn alle sich bekehren, dann gibt es keine Wurst mehr. Was ist da los? Verstehst du? Bitte, Jesus, geh aus unserer Gegend. Wenn alle so radikal sind. Und weißt du, unser Problem, warum in unserem Leben so wenig passiert, Göttliches passiert, ist, weil wir nicht radikal genug sind. Es geht um dich. Um dich streiten Gott und der Teufel. Es geht um dich. Du musst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Du und sonst niemand anders, nur du kannst das werden, was Gott will, was in seinem Plan ist. Ohnmächtige Menschen, sie sind wie der Ahab. Weißt du, wie der Ahab war? Der hat seine Isebel gehabt. Und er wollte ein Grundstück haben. Und dann sagte Isebel, mach du das nicht, ich mach das für dich. Geh ins Bett, leg dich ins Bett, ich mach das schon für dich. Das ist der Geist der Isebel, dass andere für uns was machen müssen. Das Sozialamt, die Krankenkasse, die Behörde, welche Art auch immer, die Gemeinde, die müssen mehr Liebe haben. Nein, du musst es bei dir anfangen, vor deiner eigenen Haustür zu kehren. Ohnmächtige Menschen leben ein Leben wie der Ahab, sie liegen im Bett und warten, bis andere was für sie tun. Sie glauben also, ich kann nichts tun. Alles ist bei mir aussichtslos. Ich habe mich selber aufgegeben. Die Ohnmachtsgefühle kommen, wenn wir selbst nichts mehr unternehmen und nichts mehr anpacken. Es kommt aus unserem Inneren raus. Ich kann nichts. Wenn du sagst, ich kann nichts, dann kannst du wirklich nichts. Kann ich dir sogar schriftlich geben. Du kannst nicht. Denn das, was du sagst, das bist du. Das kannst du. Wenn du sagst, ich bin nichts, dann bist du nichts. Und wenn du sagst, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, dann kannst du alles. Kannst im Heuhaufen schlafen und kannst First Class Hotel übernachten. Ohnmachtsgefühle entspringen aus dir selbst. Dir geht es so, steht es in der Heiligen Schrift, wie es deiner Seele geht. Glaube, was Jesus sagt, was das Evangelium sagt, und hör auf von deinen Einbildungen zu leben. Rede nicht sowas ein. Menschen können sich so viel einreden. Der Mann in Gadara, sie baten, die Leute von Gadara, sie baten, dieses Gebiet zu verlassen. Sind die nicht normal, habe ich gedacht, als ich das gelesen habe. Was für ein Segen wäre gewesen, wenn Jesus dort geblieben wäre und eine Weile ein bisschen gearbeitet hätte. Aber so ist die moderne Welt. Jesus tut Gutes und man lehnt ihn ab, schickt dann wieder zurück und man bleibt lieber in der Knechtschaft, im Schweinestall und Saustall. Weißt du, es nützt nichts, wenn wir die Stunde Gottes verpassen. Weißt du, Jesus geht weiter. Er hat noch genug zu tun. Ich habe noch andere Schafe, sagt er. Wir müssen selber etwas tun. Der verlorene Sohn wurde gerettet. Sein Leben hat sich verwandelt, weil er selbst was getan hat. Er hat gesagt, guck mal, ich verderbe hier in diesem Saustall, in dieser Schweinerei. Ich darf nicht mal von diesem Gefräß, was die Schweine bekommen, was nehmen. Und mein Vater hat Brot die Fülle. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Mich entschuldigen, mich versöhnen. Und was macht er? Also, er ist noch nicht erlöst, er ist noch nicht errettet. Als er den Gedanken fasste, ich will mich zu meinem Vater aufmachen. Er wurde erst errettet, als er zu Hause ankam. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, wie dieser Junge, wie dieser Bauer und dieser verlorene Sohn, um auf den richtigen Weg zu kommen. Jesus hat über Jerusalem einmal geweint. Wie oft wollte ich euch versammeln, Jerusalem, Jerusalem, und ihr habt es nicht gewollt. Sie wollten die Wahrheit nicht einmal hören. Sie wollten Jesus nicht in ihr Leben aufnehmen. Und deshalb sagt der Herr im Lukas-Evangelium 13, Vers 35, und weil ihr mich nicht aufgenommen habt, deswegen wird euer Haus wüst gelassen werden. Könnt machen, was ihr wollt. Könnt den Staat Israel gründen. Könnt die Juden nach Palästina bringen. Euer Haus wird wüst gelassen werden. Weil sie das Gottes Heilsangebot nicht genutzt haben. Der Mensch entscheidet, nicht Gott oder der Teufel. Der Mensch entscheidet über sein Schicksal. Ihr habt nicht gewollt. Die Sache ist, willst du? Willst du? Wer Jesus ablehnt, rennt geradeaus in sein Unglück. Bis heute lehnen die Juden Jesus ab. Und viele andere auch natürlich. Und auch viele Christen lehnen Jesus auf moderne Art und Weise. Ach, das mache ich alles selber. Du kannst selber nichts machen. Denn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Das mache ich selber. Also, sie nehmen Jesus schon auf, das C für die Partei. Verstehst du, christliche Partei. Aber der Name macht es nichts. Wir brauchen Jesus. Mein Thema ist, wie überwinde ich meine Ohnmacht? Wähle Jesus, nicht eine Organisation. Die kann dir nicht helfen. Ganze Organisationen, weißt du, die bringen dich nicht weiter. Du brauchst Jesus. Die Verbindung mit Gott. Und diese Verbindung mit Gott kannst du an jedem Ort, heute Nacht im Bett, herstellen, indem du sagst, Herr, in deine Hände lege ich meinen Geist. Meine Seele befehle ich dir heute Nacht, Herr. Sei du bei mir. Nur Jesus schafft das Unmögliche, wie hier bei diesem Schweinebauer, bringt ihm die befreiende Botschaft, sagt ihm die Wahrheit, auf die er schon lange gewartet hat. Obwohl er äußerlich ein gewalttätiger Mensch war, war er innerlich ein schwacher, labiler Mensch. Er hat nichts fertiggebracht, er konnte selber sich nicht kontrollieren. Und er tut etwas, was den Juden damals verboten war, Schweine zu züchten. Für Geld tanzt auch der Teufel, verstehst? So hat er gedacht. Wichtig ist, dass der Rubel rollt. Aber er hat an seine Seele vergessen. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Es bringt nichts. Und so leiden viele heute in dieser Zwiespältigkeit, in diesen Zerwürfnissen der Seele. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Das war der Apostel Paulus auch. Das Gute, das ich tun sollte, das tue ich nicht. Aber das, was ich nicht will, das tue ich. Das ist, was für Mächte einen Menschen immer treiben. Sogar den frommen Pharisäer Saul von Tarsus. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Fluch? Und hier ist ein Grundproblem. Wenn das gelöst ist oder wird, und wenn du das verstehst und erlebst, was ich jetzt hier heute in diesen paar Minuten gesagt habe, du bist der Mann. Du bist die Frau, die etwas tut. Du kannst der Bombe den Zünder entfernen, die ganzen Fehlentwicklungen beseitigen. Du kannst es. Kein anderer kann das. Und Gott wird dich auch nicht vergewaltigen. Glaub mir das. Er nimmt dir nichts weg. Es sei denn, du gibst ihm freiwillig her. Freiwillig. Gott braucht nur Freiwillige. Und wenn du freiwillig aufhörst, in dieser Fehlentwicklung zu leben, dann wirst du plötzlich merken, der Schmerz ist weg, der Wahnsinn ist weg, die Ohnmacht ist weg, die Qualen sind weg, die Sauerei hört auf, wenn du diese Fehlentwicklung beseitigst. Und Jesus ist für die ganze Welt gestorben. Das ist Gnade. Das ist sein Erlösungswerk. Aber jeder Einzelne muss für sich selbst annehmen, Jesus, mein Heiland. Und wie viele ihn aufnahmen, bewusst, und auf ihn hörten, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu geben, zu sein. Apostelgeschichte 4, Vers 12, noch ganz schnell. Es gibt keinen anderen Namen, in keinem anderen Namen ist Heil als in Jesus Christus. Er ist der Meister für deine Seele, er ist der Seelenarzt. Und diese große Seelsorge, alles andere sind nur Murkser, Quacksalber, Kurpfuscher, Scharlatane, die nur das Geld dir abnehmen. Aber der Herr nimmt dich wichtig. Er hört dir zu. Und er sagt, mach das, mach mal das, probier mal das, geh mal diesen Weg. All die anderen, die so bei dir rumdoktern, das sind nur Mietlinge. Und meistens brauchen die selber mehr Hilfe als du. Ich habe mal eine Studie gelesen, warum studieren viele Menschen Psychologie? Weil die wollen sich selbst rausfinden, sich selbst erforschen, sich selbst helfen. Deshalb studieren sie Psychologie. Nur Jesus hat die Antwort und die Lösung für deine Seele und ihre Probleme. Er hat das Rezept und die Patente. Und er sagt, es mach das auf meine Art. Nimm das Kreuz auf dir und folge mir nach. Und zwar das Kreuz täglich, nicht nur ab und zu mal, gelegentlich. Viele psychisch Kranke und Wahnsinnige sind religiöse Menschen, vor allem aus dem freikirchlichen Raum. Wissenschaftler haben festgestellt, dass in den Psychiatrien religiöse Menschen sind und denen geht es nur um Religion irgendwelcher Art. Die überspannen, übertreiben und sie glauben, sie wären Jesus, sie glauben, sie wären Gott, sie glauben, sie wären der Heilige Geist und reden so, als wenn sie Gott selber wären, was sie ja nicht sind. Eine Vermischung der Geister. Der Teufel oder Antichrist gibt sich aus als Gott. Weißt du, wir sind nur unter Gott. Und wer sich Gott unterordnet, ich kann ohne mich, ohne ihm nichts tun. Ich bin von der Gnade Gottes abhängig. Leben wir oder sterben wir, wir sind des Herrn. Von wegen, ich bin Gott. Ich bin der Herr. Nein, er ist mein Herr. Und vor ihm müssen sich alle Knie beugen, alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Der will jetzt dieser gute Mann hier, der Befreite, der die Schweine jetzt runtergejagt hat, den Abhang herunter, jetzt will er mit Jesus gehen. Und das sind viele Fromme auch. Und der Herr Jesus sagt, nu, du kannst nicht mehr mit mir mitgehen. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Er schickt ihn nach Hause. Er will bei Jesus bleiben, aber Jesus erlaubt es nicht, dass er mit ihm mittippelt. Geh nach Hause. Dort wird der Glaube ausgelebt. Dort wird der Wille Gottes praktiziert. Dort wird das Reich Gottes verwirklicht. Geh nach Hause. Zu Hause wird deine Vollkommenheit entwickelt und die Heiligung erlebt. Zu Hause. Viele wollen am liebsten beim Heiland bleiben und als Wanderprediger durch die Lande ziehen. Aber das sind am falschen Platz. Zu Hause ist dein Platz, wo du Gott verwirklichst. In deinen vier Wänden, in deiner Nachbarschaft, in deinem Kiez. Viele versuchen und übertreiben es noch. Sie glauben, ich muss so sein, wie die Apostel, wie die Jünger Jesu waren und wie sie gelebt haben, so muss ich auch leben. Lieber Gott, schenkt mir die Gnade dazu. Und dann, was haben die Apostel getan? Sie haben alles verkauft, sie haben alles verlassen, sie haben alles in einen Pott geworfen, diese Gemeinschaft, weißt du, sie haben alles in einen Pott und sie brachten, die Gemeindeleute brachten alles, was sie verkauft haben, ihr Erlös in die Gemeinde, sogar ein Ananias und ein Saphira haben sogar Gott was vorgemacht. Die ersten Christen, Jüdergemeinschaft und so weiter, weißt du, die Menschen fühlen sich angesprochen, weißt du, der Herr ist gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren, der Heilige Geist ist gekommen. Und der wird bald wiederkommen. Wir brauchen nichts mehr. Und ich sage euch eines, die ersten Christen sind arm geworden. Paulus musste sogar Opfer aufnehmen in Griechenland für die Armen in Jerusalem. Sie verkauften alles, weil sie dachten, der Herr kommt bald. Und deshalb ein Problem der Christen ist, was ich hier auch angehe, Extreme, hüte dich vor den Extremen. Hüte dich vor den Extremen. Zuerst sind sie habgierig und dann wollen sie alles verkaufen, alles verschenken und so weiter. Weißt du, das ist lieb und fromm und gut, aber es ist unvernünftig. Gott hat uns Verstand gegeben. Und wir sollten mit unserem Verstand wuchern. Und wenn die Gütergemeinschaft funktioniert hätte, hätten wir bis heute noch Gütergemeinschaft. Nicht einmal im Kommunismus hat es funktioniert. Gott hat uns Vernunft gegeben. Und viele glauben, man braucht nur den Heiligen Geist, das macht schon der Herr. Aber der Herr Jesus sagt, Bauer, geh nach Hause. Geh nach Hause. Dort wird deine Wahrheit verstanden. Dort kannst du vorleben. Dort kannst du sogar ein Missionar werden, der ganzen Schweine bauen. Verstehst du? Deinen Heiland haben sie weggejagt. Und so weiter. Aber jetzt kommt dieser Mann, der befreit wurde, der erzählt seinen Kollegen. Und die sehen, was aus dem geworden ist. Die sehen, hier ist ein Wunder passiert. Und der hat besser missionieren können als der Herr Jesus, wenn er dort geblieben wäre. Die Leute in Ephesus, sie haben alles verbrannt. Und dann hat der Herr ein Feuer ausgebreitet. Als die Römer Britannien eroberten, hat der römische Feldherr, sobald sie die Schiffe das Land erreicht haben, haben sie die Schiffe verbrennen lassen, damit niemand die Idee kommt, wir kommen zurück, wir können zurück. Es gibt kein Zurück. Für uns Christen gibt es kein Zurück, es gibt nur ein Vorwärts. Das Evangelium sagt, wirklich, dann nehme ich dein Kreuz, folge mir nach, ohne zurückzuschauen, wie geht das weiter. Und so viele Christen haben die Brücke nicht abgebrochen, mit der Sünde nicht gebrochen, sich nicht getrennt. Und das müssen wir freiwillig tun. Ganz schnell noch eine Geschichte von David, Psalm 51, Vers 12. David betet, oder sollten wir auch in uns beten oder für uns beten, erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Erschaffe Gott in mir ein reines Herz. David hatte zuvor schwer gesündigt. Er war nicht zur Arbeit gegangen, blieb zu Hause, langweiligte sich und mit Langeweile fangen alle Sünden an. Er langweiligte sich. Und dann sieht er die Nachbarin, wie sie splitternackt in der Badewanne badet. Und da kannte er kein Halten mehr. Und er wollte diese Frau haben um jeden Preis. Und es hat nicht lange gedauert und die Frau war schwanger. Und dann, als er das wusste, erfuhr, hat er diesen Ehemann bestellt vom Schlachtfeld. Komm nach Hause zu deiner Frau. Aber er wollte vielleicht Kriegsbericht hören, aber das interessierte diesen Uriah damals nicht. Er blieb draußen vor der Tür sitzen, er geht nicht zu seiner Frau. Das wird noch schlimmer. Und jetzt Weißt du, alle Sünden werden vergeben, aber Sünden, die wir bewusst tun. Und hier beging David eine bewusste Sünde. Das hat sein Leben vermasselt. 4 Söhne mussten deswegen sterben. So, der Mann war hart. Er blieb lieber auf der Straße, statt zu seiner Frau zu gehen. Und so konnte David das Kind nicht dem Mann unterjubeln. Weißt du, so falsch sind die Leute. Auch fromme Leute. Auch geistliche Leute, wie der König David. Also, dann hat er sich etwas Neues ausgedacht. Man sollte den Mann an der vordersten Stelle stellen und dann, wenn die Schlacht am schärfsten ist, sich zurückziehen, damit er auf diese Art und Weise liquidiert wird. Und derweil amüsierte sich David hier mit der Frau seines treuen Soldaten. Warum? Und wir müssen hier die Dinge unter Kontrolle kriegen. Geschwister, so wichtig, dass wir die okkulte, sündige, schweinische Natur, den inneren Schweinehund oder wie man das Tier auch nennen möchte, unter Kontrolle kriegen. In der DNA von David, da steckt ein Hurengeist in aller Liebe. Nicht nur der Heilige Geist, auch ein Hurengeist. In seiner Linie, wenn du liest, da war die Hure Rahab, da war die Tamar, der Stammvater Judah. Der ging zu dieser Hure und es war seine Schwiegertochter. In Davids Sippe steckte Sauerei. Lauter Sauereien. In aller Liebe. Und David musste gegen diesen Hurengeist ankämpfen. Sein Sohn natürlich, der hat alles übertrieben nachher. Er hat gleich 900 Frauen gehabt. Und darum betet er Gott um Hilfe. Lieber Gott, erschaff in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Er braucht ein Schöpfungswunder. Auch dieser Besessene hier in Gadara, auch die blutflüssige Frau, sie brauchten ein Schöpfungswunder, damit die ganzen Sextriebe und alle möglichen anderen Triebe mich nicht kontrollieren. Wir müssen auch über unsere Triebe Kontrolle erkämpfen, erarbeiten, erwirken. Und es kann nur die Gnade Gottes in unserem Leben wirken. Ich vermag gar nichts, aber er vermag alles. Und es dauerte ein ganzes Jahr, bis der Prophet Nathan zum David kam. Und David erkannte sofort, das ist meine Schuld, das ist meine Schuld. Da kann nur Gott mir vergeben, Gott schaffe in mir ein reines Herz. Psalm 51 ist ein Gebet nach dem Nathan, den David besucht hat. David tat Buße vor Gott. Gott hat ihm die Sünde vergeben. Und Gott hält zu ihm. Gott hat ihn nicht aufgegeben, weil er jetzt gesündigt hat. Er hat schlimm gesündigt, aber Gott hat ein paar Sachen anders gemacht. Er darf den Tempel nicht mehr bauen, weil Blut an seinen Händen klebt. Nicht, weil er Kriegsmann war, sondern weil er den Uriah umgebracht hat. Auf eine ganz raffinierte, gemeine, gehässige Art und Weise. Und Gott hat seine 4 Söhne ihm genommen. Und als der Absalom starb, sein ältester Sohn, erstgeborener Sohn, als er starb damals, du weißt, dass die Geschichte mit dem Lungen, großen Hart, der dann im Gebüsch in der Eiche hängen geblieben ist. Oh, Absalom, ich wäre lieber gestorben. Dieser Absalom hat ein unsichtbares Brandmal in seinem Herzen gehabt. Das war die Sünde des Vaters. Ich wäre lieber für dich gestorben. Junge, warum musstest du für mich sterben? Du siehst, also, es gibt ein paar Konsequenzen, wenn Gott uns die Sünde vergibt. Da kannst du nicht mehr alles machen. Er demütigte sich unter dem Urteil Gottes. Er hat geweint, so lange geweint, bis er keine Tränen mehr hatte. Er hat dieses Fehlverhalten bereut. Und Gott vergab ihm. Und Gott hat ihm nicht verworfen, weil er sich vor Gott demütigte. Aber da kommt noch das Dritte. Das Schwert, David, das Schwert von deinem Haus wird nicht weichen, ewiglich. Mann. Und solange ein König über Israel war, die haben immer Kampf gehabt, immer wurden sie belagert, immer wieder wurden sie angegriffen, immer wieder mussten sie kämpfen. Das Schwert wird von deinem Hause nicht weichen ewiglich, bis Jesus kam. Und Jesus sitzt auch auf dem Thron, auf deinem Thron wird immer ein Mann sitzen, immer einer dort sein, immer einer regieren. Und das ist bis heute Jesus Christus. Er ist König, er ist Herr, der Sohn Davids. Du siehst, Gott wird dir gnädig sein und du wirst in Frieden sterben können, aber du musst durchaus manche Konsequenzen auch über dich ergehen lassen. Du musst diese Schweine wegschicken. Du musst da aufräumen zu Hause. Der Herr Jesus kommt zum Zachäus. Auch eine Geschichte für sich selbst. Und er sitzt nur da und guckt sich die Bilder an, die Figuren und alles, was so im Wohnzimmer ist. Und plötzlich bekommt dieser Zachäus ein schlechtes Gewissen. Meister, soll ich jemanden betrogen habe? Du siehst also plötzlich, merkt er, ich muss was in Ordnung bringen. Ich habe jemanden betrogen. Ich habe mir genommen, ich bin ja der Oberzöllner hier. Und dann die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Er war das. Und dann sagt der Herr Jesus, in diesem Hause ist Heil widerfahren. In diesem Hause. In diesem Hause. Und Gott will uns begegnen. Und Gott will mit uns reden. Und Gott will sich uns offenbaren, damit wir unsere Ohnmacht verlieren. Weißt du, wir sind im Sturm, wir rudern, wir kämpfen, wir sind da. Und ich schließe diese Predigt heute Abend mit der Geschichte von Paulus, seiner Überfahrt nach Rom. Die sind schon 14 Tage im Sturm, sehen die Sonne nicht. Und da können, ja, im Mittelmeer können große Stürme kommen und geschehen. Und das war extra, der Teufel hat gewütet, weil hier das Evangelium nach Rom kommen sollte. Weil Paulus auf dem Schiff ist und der Teufel gibt keine Ruhe. Und da war ein großer Sturm. Und dann in der Nacht erscheint ein Engel des Herrn, dem Paulus, nachts im Sturm und das macht ihm Mut. Paulus, gib dich nicht auf. Und auch du brauchst solch eine Begegnung, solch eine Erfahrung Gottes, dass du erfährst, gib dich nicht auf. Ihr kommt alle rüber, das Schiff geht unter, die Kirche geht unter. Das Gebäude geht unter. Verstehst du jetzt, wenn ich so dran denke, da wo wir zuletzt waren, in der Nazareth-Kirchstraße, der Bau, da steht schon ein großes Hochhaus. Verstehst du? Diese Dinge gehen unter, aber wir hängen nicht an Steinen. Wir hängen nicht an Stühlen. Es geht um die Seelen. Alle, die mit dir mitfahren, die werden überleben. Und das Schöne ist dabei, der Engel macht Mut. Und dann kommt Paulus morgens zum Kapitän und sagt, heute Nacht ist der Herr bei mir gewesen. Und die ganze Menschheit wurde gerettet. Gib dich nicht auf. Verzweifle nicht. Gott kann Wunder wirken in deinem Leben. Und selbst wenn du so verzweifelt bist wie der Jona auf dem Schiff, das war genau wahrscheinlich an der gleichen Stelle. Und dann sagt Jona, schmeiß mich raus. Der Wille Gottes geschehe. Und dann heißt es, und der Herr verschaffte einen Fisch. Gott macht Wunder. Wenn du dein Leben in seine Hände legst, macht mit mir, was ihr wollt. Brauchst du ein Wunder? Gott wirkt Wunder. Halleluja. Gott will dir begegnen. Gott will deine Ohnmacht dir wegnehmen und dich stark machen. Und er zeigt dir, wie man das macht. Tu was, was er dir sagt. Hör auf deine innere Stimme, auf dein Herz, auf das Wort Gottes, auf die Predigt. Ich habe eine ganze Menge heute gesagt. Wenn du mitgeschrieben hast, hast du etwas mitbekommen, mitnimm mit nach Hause oder verwende es in deinem Leben. Morgen habe ich das Thema Berühre Jesus. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dich berühren dürfen, uns zu dir ausstrecken dürfen, nach dir verlangen dürfen, nach dir uns sehnen dürfen. Herr, ich habe eine Sehnsucht nach dir, mehr von Jesus. Halleluja. Und der Glaube gibt sich nicht auf. Herr Jesus, du gibst niemand auf und du besuchst auch sogar den dreckigsten Mann, den Schweinebauer dort hast besucht, bist extra zu ihm rübergefahren. Herr, du hast mich gefunden und mich gesucht und ich danke dir, dass deine Liebe, deine Gnade mich gefunden hat. Oh, was für eine Gnade war das, dass du mich gefunden hast, dass du meine Geschwister gefunden hast, dass du die Menschen jetzt segnest, die diese Predigt heute noch hören werden, heute Abend noch, Herr Jesus, und wann auch immer es sein mag, segne diese Menschen und lass, dass sie spüren, der Herr will mich berühren, der Herr will mir begegnen, der Herr will zu mir kommen, der Herr wird mir etwas zeigen und sagen, im Traum, in der Vision oder beim Bibellesen oder beim Hören der Predigt, er wird mir was zeigen, was ich tun soll und ich werde dir tun, Herr Jesus, ich werde gehorsam sein. Und du segnest den Gehorsam des Menschen, jedes Einzelnen. Du wirst nicht Opfer haben, du wirst Gehorsam haben. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Wir nehmen